She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hereinspaziert, herzlich willkommen. Eine neue Woche, eine neue Folge She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider, Journalist in München. Mir zugeschaltet zum einen auch aus München, Corinna Horn.
Hi.
Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Es gibt, heute gibt es einen Brocken, so viel können wir schon mal direkt vorweg sagen. Heute fahren wir das ganz große Besteck auf quasi. Und müssen natürlich dazu sagen, es gäbe auch so wahnsinnig viel zu besprechen. Ich hatte eine richtige Freude, Wengen zu schauen. Eine der besten Wengen-Abfahrten seit langem, glaube ich. Und lauter solche Späße, aber das führt heute zu weit, weil heute schauen wir mehr auf unsere Kernsportarten quasi. Wir bleiben nordisch und da bietet es sich natürlich trotzdem an. Vincenzo, wir müssen mit dir anfangen. Heimweltcup in Schonach und Sonntag bist du mal wieder ein bisschen ausgeflippt. Kann man das so sagen?
Kann man vielleicht so sagen. Also mich haben erstaunlich viele Leute darauf angesprochen die letzten Tage. Also ich weiß auch nicht, irgendwie musste es im Fernsehen so rüberkommen sein, als hätte ich da irgendwas. Also es war schon eine schnelle letzte Runde, aber ich glaube die Situation, dass es im Fernsehen irgendwie nicht gezeigt worden ist, wo ich die ganzen Leute überholt habe, vor allem Jens Loras Oftebro, dass das nicht gezeigt worden ist, hat es, glaube ich, alles noch ein bisschen dramatischer gemacht.
Ich war komplett überrascht, als ich gesehen habe, dass du als Dritter auf die Zielgerade eingebogen bist, weil, also Jens Lyras Oftebro ist ja jetzt auch kein schlechter Läufer und du hattest 2 Kilometer vom Ziel immer noch 20 Sekunden Rückstand.
Ja, er ist sogar aktuell der Bestskier und am Samstag hat er auch, er ist ausgeflippt, ja, aber der hat halt alles riskiert an dem Tag und dann ist er halt komplett krachen gegangen. Und dann habe ich halt an dem langen Anstieg in Schonach, ja, wahrscheinlich auf 200 Meter, 150 Meter auf ihn aufgeholt. Da ging gar nichts mehr. Da bin ich noch fast in ihn reingelaufen, hat man leider auch nicht mehr gesehen auf den Kameras. Aber bin dann irgendwie außen rum gekommen.
Hattest du schon mal so eine richtige Kollision irgendwann? Nicht eigentlich, oder?
In Otepää bin ich mal, ist mir einer über den Ski gefahren und dann bin ich kurz vor dem Zielsprint gestürzt und bin deswegen nicht Dritter geworden. Oder ja, wäre ich wahrscheinlich auf dem Podest gewesen. Aber so hat der Juli dann sein erstes Weltcup-Podest geholt. Da hat mich der Martin Fritz umgefahren.
Stimmt.
Da haben wir auch im Podcast schon drüber gesprochen.
Ja, wollte gerade sagen, irgendwas klingelt da. War schon eine Weile her. Aber bei Otepää denke ich nur noch an den Saunamarathon, ehrlicherweise.
Stimmt.
Der hat sich bei mir verfestigt im Kopf.
Das war letztes Jahr, oder?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Das war letztes Jahr, ja.
Die Folge und dass du das gelesen hast.
Aber ein Heimweltcup, so fernsehbildmäßig, sah es sehr schön aus. Ich kann dir insofern zustimmen, ich glaube, das ist schon immer ein Ding, wenn man dich nicht sieht, wie du da die Leute einsammelst und man nur die Zwischenzeiten sieht, oder halt die, also nicht die Zwischenzeiten, sondern die eingeblendeten Zwischenzeiten dann auf Bilder, wie Führungsspitze oder wo auch immer, dann verstärkt es diesen Effekt, glaube ich, schon. Das ist schon häufiger so. Was natürlich nicht heißen soll, dass ihr nicht unbedingt mal den Finzi Live in Action angucken solltet. Das ist auch so immer noch ein Spektakel.
Ja, habe ich es mal einer angeschaut in der Mediathek. Der Thorsten Püschel, der ARD-Kommentator, der war irgendwie mal kurz sprachlos, was ja auch nicht so oft vorkommt. Als Kommentator sollte es auch nicht vorkommen. Aber der hat halt vermutlich auch nur das Fernsehbild gehabt. Eigentlich war er vor Ort, aber er hat wohl sich auf die ersten 2 konzentriert. Und dann war er sich nicht ganz sicher, ob das wirklich ich bin oder ob er irgendjemand übersehen hat.
Ja, der hat auch nicht damit gerechnet.
Ja.
Aber wie war es von den Bedingungen her? Weil wir hatten ja vorher noch gesprochen, ob es überhaupt stattfindet, weil es ja doch ziemlich, ziemlich warm war eigentlich.
Ja, es waren optimale Bedingungen. Also es war in der Nacht war es ja immer noch ziemlich kalt und natürlich war mal wieder außenrum grün, aber das stört mich jetzt eigentlich nicht so. Und ich glaube, so die Fernsehbilder sagen, da war gut aus. Und ja, die Strecke war in einem Top-Zustand, Schanze auch gut. Also Ne, war richtig cool. Am Samstag, es war Common Waxing. Das haben wir einmal im Jahr, dass dann dieses gemeinsame Wachsen ist. Und ja, das ist manchmal nicht ganz vorteilhaft. Vor allem so wie am Samstag war es. Da haben wir die Ski sehr früh abgeben müssen. Und dann habe ich mich vielleicht ein bisschen vergriffen in der Skiwahl. Und ja, dann war es sehr zäh. Dafür habe ich dann am Sonntag umso besseren Ski gehabt.
Nur da nochmal kurz zur Einordnung. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber wie du schon sagst, Common Waxing, also Einheitswachs. Aber wer präpariert die dann? Also setzt sich das aus allen Technikern zusammen der Nationen oder ist das eine eigene Crew?
Nee, das machen schon unsere Techniker, aber in einem großen Wachszelt mit eben Wachs, das da zur Verfügung gestellt wird. Und jeder sieht jeden. Also die Techniker wachsen dann einfach unsere Ski mit dem Zeug von, in dem Fall jetzt Holmenkoll.
Aber warum macht man das nur einmal in der Saison? Weil der Hintergrund von dem Ganzen ist ja, dass man den kleineren, finanziell schwächeren Nationen mehr Chancengleichheit bietet.
Ja, das ganze Thema ist auch noch nicht so ausgereift, sage ich jetzt mal. Letztes Jahr in Oberstdorf hat es ziemlich gut funktioniert, aber dieses Jahr war es irgendwie, ja, ein bisschen chaotischer. Und ja, der Sinn dahinter ist natürlich, dass es weniger, ja, einfach weniger Kosten sind für die Teams. Aber ich glaube, es gibt keine einzige Nation, die wirklich dafür ist, dass man das macht, weil man halt als die Serviceleute geben halt einfach, haben halt einfach keine Möglichkeiten mehr, was zum Ändern am Ski. Und ja, deswegen ist das sehr kritisch gesehen, vor allem unter den Serviceleuten, was auch verständlich ist, weil sie ja das nicht beeinflussen können. Und ja, und jedes Mal wäre es aber auch zu teuer für die Veranstalter, weil das schon teurer ist, wie jetzt, wenn alles normal läuft.
Und das ist ja dann eine interessante Frage, weil womit ist der Sport dann mehr geholfen? Also die kleinen Nationen finanziell entlasten, weil sie nicht irgendwie selber so in diesem Hightech-Spiel Materialabstimmung mitspielen müssen quasi. Oder aber ist es schlecht, wenn es die Veranstalter so viel Geld kostet? Also es ist irgendwie schwierig.
Ja, also grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, aber so wie es jetzt umgesetzt wird, ist ja noch nicht ganz so gut. Irgendwann mal macht es vielleicht Sinn, aber ja, es ist halt jetzt für die kleinen Nationen ist jetzt auch noch nicht gerade ein Vorteil, weil alle Nationen mit Wachstrucks sind jetzt stark, sind da noch stärker bevorzugt, weil es gibt deutlich weniger Wachskabinen dann auch, weil es wird ja eben im Zelt gewachst, also müssen die kleineren Nationen, die keinen Truck dabei haben, die müssen halt aus ihrem Bus die Ski ausladen in das Zelt und dann jedes Mal nach dem Wachsen wieder mitnehmen. Also sehr kompliziert und so wie bei uns, Norwegen, Österreich und ja, die, wo halt einen Truck haben, die können halt alles bei sich im Truck machen und dann halt nur zum Wachsen rübergehen. Deswegen ist das jetzt auch noch nicht gerade das Argument, dass es den Kleinen hilft, es trifft auch noch nicht wirklich zu. Aber grundsätzlich finde ich, dass es schon richtig ist. Die Frage ist, wie man es dann mal richtig umsetzt und ob sich dann wirklich irgendwann durchsetzt, kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber ja, jetzt haben wir es wieder einmal gemacht und ja, ich denke, es war, ja, letztes Jahr war schon besser wie dieses Jahr, aber mei, das war jetzt einmal und das war so, ist ja eigentlich auch so ein Nachhaltigkeitsprojekt. Und ja, ich glaube, von dem her haben wir da schon was Gutes damit getan.
Jetzt haben wir über die Bedingungen gesprochen. Was sagst du denn sonst? Also dein dritter Platz am Sonntag war der einzige deutsche Podestplatz bei den Männern zumindest. Wie habt ihr denn als Mannschaft das jetzt verbucht, diesen Heimweltcup?
Ja, also für mich war es eigentlich... Der dritte Platz war natürlich cool. Am Samstag war es ein bisschen schade, weil da war ich eigentlich dabei. Am Samstag wird immer da geht es um den Schwarzwaldpokal. Also das ist nur eben am Samstag. Und Da lief es dann nicht ganz so gut hinten raus. Also ich bin eigentlich ganz ordentlich gesprungen am Samstag, war auch in der Spitzengruppe mit einer theoretischen Chance auf den Sieg, aber eben dann leider ein bisschen vergriffen vom Wachs her. Oder nicht vom Wachs, aber vom Ski. Und dann war es ein bisschen zäh und das ging, glaube ich, im Juli ziemlich ähnlich. Aber ja, ich bin trotzdem zufrieden mit dem Wochenende. Und ja, Sonntag bin ich nicht so gut gesprungen, aber es war ja kompakt und ja, auf der Strecke bin ich eigentlich meistens ganz gut und ja, hat Spaß gemacht vor so vielen Zuschauern. Es war wirklich wieder richtig, richtig gute Stimmung. Und dann ja, hat zwar nicht für ganz oben gereicht, das erste Wochenende ohne Sieg dieses Jahr, aber krass. Ich denke, mit dem dritten Platz kann ich auch ganz zufrieden sein.
Ja, ich hatte ja gehofft, dass du mit einer Kuckucksuhr zurückkommst.
Ja, die hat es nur für den ersten Platz gegeben. Da hätte ich nur 3-4 Meter weiter springen müssen.
Dazu übrigens noch ganz kurz, falls euch das verwirrt hat bei der letzten Folge. Mir ist aufgefallen in der Postproduktion, dass dieses Kuckucksuhr-Geticke vorher deutlich schlimmer klang als nachher in der fertigen Folge. Vielleicht können wir euch da mal noch irgendwie Bilder nachreichen, wie das aussah und wie das tatsächlich getickt hat. Aber es war natürlich vor Schonach auch sehr passend. Ganz kurz noch, weil ich gerade gesagt habe, zumindest bei den Männern, Nathalie Ambruster ist am Samstag noch auf einen zweiten Platz gelaufen und auch im Gesamtweltcup nach wie vor gut platziert als Zweite hinter Ida-Marie Hagen. Hast du da ein bisschen was beobachtet? Weil man sieht ja schon irgendwie, es mischt sich ein bisschen mehr durch bei den Frauen, habe ich den Eindruck, wer da so vorne mitmischt.
Ja, also bei den Frauen war es ein bisschen komisch an dem Wochenende, weil die haben beim Compact eine Runde mehr gehabt wie beim ihrem normalen Rennen. Also durch das, dass so wenig Schnee war, gab es nur eine 2-Kilometer-Runde. Und dann haben sie sich halt entscheiden müssen, ob sie jetzt 4 oder 6 laufen, weil normal laufen sie 5. Und dann sind sie 4 gelaufen am ersten Tag und dann dafür beim Compact 6. Also das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also der Name
Individual
Compact,
Extended quasi.
Ja, genau, Extended, ja. Ja, und ja, das war dann schon sehr lauflastig, der letzte Wettbewerb. Aber ich glaube, die Nathalie hatte schon ein gutes Wochenende, irgendwie ist sie gestürzt am Sonntag. Habe es nicht direkt mitbekommen, aber ich glaube, war schon für sie war es auf jeden Fall ein gutes Wochenende.
Jetzt habt ihr ja dieses Wochenende Pause, bevor es dann in 1,5 Wochen in Seefeld weitergeht. Aber nichtsdestotrotz steht ja bei den Skispringern am Wochenende der Skiflug-Weltcup in Oberstdorf an. Bist du dieses Jahr auch wieder beim Einfliegen dabei?
Nein, dieses Jahr leider nicht. Es passt jetzt nicht so gut rein. Vor 2 Jahren bin ich eben auch geflogen. Es war auch richtig cool. Und ja, wenn es sich mal wieder ergibt, mache ich es auf jeden Fall. Aber ja, wir bereiten uns jetzt auf die nächste Periode im Weltcup vor, eben mit Seefeld und Atepe. Und dann geht es eh schon zur WM. Und das Skifliegen, ich bin zwar am Wochenende da, vielleicht schaue ich auch mal raus. Das überlasse ich meinem Namenswetter Geiger, Karl Geiger. Und mit dem könnt ihr dann euch jetzt auch noch drüber unterhalten. Weil ich muss jetzt noch los, habe noch einen Physiotermin.
Dann lass sie mal wieder einrichten.
Schöne Überleitung. Und jetzt ist er bei uns, zugeschaltet aus Oberstdorf. Hallo Karl Geiger.
Hallo, servus.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Das letzte Mal, dass wir uns ja gesehen haben, war im Frühling beim Scherpensabschluss mit dem ein oder anderen alkoholischen Kaltgetränk.
Stimmt.
Das gibt's halt leider nicht. Aber wie geht's dir denn jetzt so nach dem Weltcup in Zakopane und kurz vorm Skifliegen am Wochenende?
Eigentlich geht's mir echt ganz gut. Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig aufs Skifliegen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das weiß man tatsächlich immer ganz genau vor dem ersten Skiflug. Es ist dann manchmal, wird man positiv überrascht, dass es auf einmal fliegt. Und manchmal kommt man irgendwie nicht so wirklich ins Fliegen. Aber ich freue mich sehr drauf, weil ich habe jetzt auch in Zakopane ein paar ganz gute Ansätze im Flug dabei gehabt. Aber die Woche davor haben wir noch einen Oberstdorf trainiert, habe da auch schon ein paar coole Flüge dabei gehabt. Jetzt diese Woche gehen wir auch nochmal springen zu Hause. Also vor der Flugschanze geht es nochmal auf die normale, dass wir nochmal ein bisschen Fluggefühl sammeln können mit vielleicht 1-2 Lupen mehr Anlauf. Einfach, dass es ein bisschen leicht geht, dann mal kühl aufbaut. Und deshalb, ich freue mich drauf.
Weil du gerade, also wir haben ganz viel zum Thema Skifliegen vorbereitet und das wird ein bisschen der Schwerpunkt. Aber wenn wir da aus dem vom Aktuellen kommen, ganz kurz zu Zakopane. Kalle, du musst mir weiterhelfen, weil ich bin ein bisschen verwirrt. Weil wenn man jetzt dir zuhört oder deinem Trainer, dann könnte man meinen, nach so ein bisschen Delle geht es wieder bergauf. Wenn man aber das Internet aufmacht oder die Zeitung, dann steht das Gegenteil. Was passiert denn gerade?
Ja, es ist richtig. Es ist teammäßig ist es nicht ganz leicht. Ich kann jetzt bloß für mich persönlich sprechen. Ich fühle mich jetzt eigentlich schon auf dem richtigen Weg. Ich habe bei der Tournee eigentlich auch die Schritte in die richtige Richtung eingeleitet gehabt. Bin in Oberstdorf und in Partenkirchen habe ich zwei gute Wettkämpfe gemacht. Bin dann in Innsbruck, Bischofshofen nicht mehr ganz so zurechtgekommen. Aber ja, es kommt halt immer darauf an, wo komme ich her, wo will ich hin. Und für mich ist jetzt diese Saison, das ist natürlich noch nicht genau da, wo ich hin möchte. Aber man muss dann auch die kleinen Schritte würdigen. Und das tue ich gerade, weil wenn ich mit einem 8. Platz nicht mehr zufrieden bin, dann ist es die eine Sache. Aber wenn ich mit einem 8. Platz nicht zufrieden bin, obwohl ich eigentlich einen guten Wettkampf gemacht habe, dann läuft was falsch. Von dem her, ich muss dann auch für mich sagen, war es ein guter Wettkampf? Bin ich am richtigen Weg? Geht es in die richtige Richtung? Und wenn das passt, ist es eigentlich dann, ob man 6., 8. oder 12. wird, nicht das Kriegsentscheidende oder nicht das, wo ich dann den guten Wettkampf festmache. Und das ist natürlich so, dass man teamintern einfach schon besser waren dieses Jahr. Also jetzt in meinem Fall, ich war jetzt so auf dem Niveau, wo ich mich jetzt gerade befinde, aber das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht und deshalb bin ich da optimistisch. Speziell beim Pius natürlich lief es jetzt überhaupt nicht gut und beim Wellinger Andi, der tut sich auch noch ein bisschen schwer und auch die anderen sind so, halt, wir sind einfach am Kämpfen und das merkt man und natürlich, wenn man ins Internet schaut, es werden halt Siege erwartet und wenn man die halt nicht liefern kann, dann wird halt auch gleich schnell mal alles schlecht geredet. Heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt dann einfach die Momentaufnahme, wo es heißt, kein Podium. Oh, blöd. Und natürlich haben wir den Anspruch, aufs Podium zu springen. Und wir können das auch. Aber man muss jeden Tag separat bewerten. Und dann muss man halt einfach im Arbeitsprozess bleiben, sodass man halt dann die nächsten Wettkämpfe gut nutzen und das nächste Hauptaugenmerk muss natürlich auf der WM liegen.
Wie schwierig ist es denn, wenn das Flugsystem auf einmal nicht mehr aufgeht, da wieder irgendwie in die richtige Bahn zu kommen? Weil jetzt zum Beispiel, was Pius Paschke angeht, er ist ja, also mit 5 Saisonsiegen im ersten Drittel hat er ja unfassbar tolle Leistungen gezeigt und eigentlich jeden damit überrascht. Also wie kann es sein, dass es auf einmal dann nicht mehr klappt?
Ja, das ist tatsächlich das Frustrierende, das, was man sich als Sportler dann auch öfters mal fragt. Und das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Man muss es einfach sagen, es ist oft so ein schleichender Prozess. Und speziell jetzt beim Pius, er ist unglaublich gut in die Saison reingestartet, hat auch wirklich eigentlich an den ersten Stationen, an jedem Wochenende einen Sieg, mindestens einen dabei gehabt. Und war einfach unglaublich souverän. Aber irgendwann schleichen sich dann so die Fehler ein. Und dann ist es ja noch das, wo man am Anfang sogar noch gewinnt. Obwohl man den Fehler schon drin hat. Aber weil man genau das Gefühl hat, man weiß genau, wo ist der Gleitwinkel, den ich in der Luft anstreben muss. Wie fühlt sich das an? Wo muss ich da genau hin? Und wenn man das Gefühl hat, dann kann man noch relativ viel kompensieren. Bis es halt dann irgendwann nicht mehr geht. Und dann überlegt man sich so, ja, aber komisch, ich mache ja eigentlich noch gar nichts anderes. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei und schaue, dass ich die Punkte weiterhin so umsetze. Und irgendwann verliert man aber dann auch das Feingefühl. Und dann gehen einem auf einmal die Meter ab und man denkt sich halt, woran liegt es? Und ich glaube schon, dass sich Skispringen in eine Richtung entwickelt, die oder auch entwickelt hat, wo das mit Material unglaublich effektiv ist. Und wenn man da dann Fehler hat oder einfach die Kettenreaktionen nicht mehr so auslöst, dass es dann so richtig abgeht, dann fehlen halt auf einmal nicht mal 2 Meter, sondern dann sind es 10 Meter. Und die denkt man sich dann auch, wo soll ich denn die jetzt eigentlich so schnell aus dem Ärmel zaubern? Die Sache ist, es ist oft auch nicht so weit weg. Also es reicht oft ein Sprung. Ich nenne es dann ganz gerne einen Dosenöffner, wo man dann merkt so, Moment mal, jetzt kriege ich wieder das Gefühl zurück. Und wenn man da dranbleibt und das hartnäckig verfolgt, und irgendwann löst sich das dann. Und dann kann es auch wieder sein, dass es dann befreit geht. Und man hat es ja nicht verlernt. Und deshalb muss ich da jetzt auch einen Pius einfach in Schutz nehmen. Der hat bis jetzt unglaublich gute Saison gesprungen. Aber nach den ersten Wochenenden sind halt die Erwartungen auch wirklich ins Utopische gewandert. Also das muss man jetzt einfach außer sagen. Wenn du in die Saison startest, so wie jetzt bei mir, und ich bin irgendwie so um Platz 15 rum, dann braucht man bei mir auch bei der Tournee nicht erwarten, dass ich das jetzt gewinne. Und dann ist für mich ein 8. und ein 6. Platz ein guter Wettkampf, ein gutes Ergebnis. Und ich bin in Schlagdistanz. Ich merke, ich saug mich da langsam zur Spitze hin. Und das kann man dann natürlich anders argumentieren, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 5 Saisonsiege. Natürlich ist man mit dem 10. Platz nicht zufrieden oder mit dem 8., sondern man möchte da gewinnen. Und das macht es dann aber nicht leichter, weil die Physik kann man nicht ausschalten. Und es ist dann so, wie es ist. Und dann muss man es akzeptieren, irgendwo einordnen, cool bleiben, auch zur Konkurrenz hingehen, gratulieren, weil die sind dann einfach besser zu dem Moment. Ich glaube, da hat man auch kein Problem damit, das zu akzeptieren. Beim nächsten Mal möchte man natürlich selber wieder oben stehen.
Inwieweit, also zu Pius Paschke noch, man muss ja auch immer noch dazu sagen, die Ziele, die er sich vorher gesetzt hat, hat er ja trotzdem erreicht im Endeffekt, oder? Sein Ziel war doch, an jedem Tourneestandort besser zu springen als im Vorjahr, und das hat er ja trotzdem geschafft. Also wie du sagst, das geht natürlich dann einfach, diese mediale Schleuder, die da jedes Jahr angeworfen wird, pünktlich zu Engelberg, ist natürlich auch einfach extrem. Was ich mir noch gefragt habe, weil mir das bei den Kombinierern besprechen wir das häufig mal, gerade beim Finzi, wo es die letzten Jahre sprungtechnisch öfter mal schwierig war und er dann von sich aus öfter sagt, ja, es gibt dann halt Schanze XY, die mag er lieber, oder zum Beispiel die 90er in Oberstdorf, die mag er nicht oder so. Inwieweit ist das bei euch oder für euch dann auch ein Faktor, wenn du vielleicht, weiß nicht, du hast einen Lauf auf den ersten 3, 4 Schanzen und dann kommt halt eine, die passt dir gar nicht und die wirft dich dann raus? Oder sagst du, wir sind alle Profi genug und die Profile unterscheiden sich auch nicht mehr so extrem und das darf kein Faktor sein?
Es wird immer Faktor bleiben. Also so ehrlich muss man sein. Aber es ist tatsächlich so, wenn man wirklich einen Lauf hat und sehr gut springt, zumindest ist das aus meiner Erfahrung, ist es fast egal, auf welche Charts man draufgestellt wird. Also ja, es gibt Profile, die liegen einem irgendwie wieder mehr. Und andere Profile, da tut man sich einfach schwer. Aber also ich habe über einige Stationen schon gesagt, die kann ich überhaupt nicht leiden und auf denen habe ich schon Weltcup-Siege gehabt. Und wenn ich andere Schanzen, wo ich sage, die mag ich eigentlich, da war ich einfach ergebnistechnisch eigentlich nur gar nicht so gut. Deshalb ist es manchmal schwierig, aber es ist, wenn man gut Ski springt, wenn man sich auf die Situation vor Ort adaptieren kann, klar, mal fällt es einem schwerer, mal fällt es einem leichter, aber ist es immer möglich, gut zu springen und auch zu gewinnen.
Was sind so Stationen, wo du eigentlich nicht so ein gutes Gefühl hattest und es dann doch aufgegangen ist?
Engelberg war die Schanze, da habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert. TTC Neustadt war eine Schanze, die hat mich völlig gelöscht. Also in den ersten Jahren, wo ich dort war, überhaupt nichts hinkriegt, habe ich am Wochenende mit Doppelsieg gehabt. Willingen ist eigentlich so eine Schanze, wo ich mir oft schwer tue. Habe ich auch schon einmal gewinnen können. Und andersrum sind aber auch Schanzen, die ich gerne mag. Zum Beispiel die 90er in Oberstdorf. Das ist meine Lieblingsschanze zum Trainieren, weil sie für mich einfach die Fehler extrem gut aufdeckt. Aber ich tue mir schwer. Also eigentlich, sie fordert mich, aber ich fühle die richtigen Sachen und kann damit eigentlich auch gut trainieren und gut meinen Sprung verbessern. Und das ist auch so eine Schanze. Da Wettkämpfe, klar, wir hatten zwar jetzt nur das WM-Springen, aber da weiß ich nur, da habe ich in den Probedurchgängen, in der Quali und so, da habe ich mir ergebnistechnisch sehr schwer getan, obwohl es eigentlich eine meiner Lieblingsschanzen ist.
Ich hätte noch ein aktuelles Thema, bevor wir dann in den großen Komplex Skifliegen einsteigen können, und habe dafür aber tatsächlich einen Zeitungstext, der sich mit Skifliegen befasst, und zwar aus dem Jahr 1967. Die Passage ist aber immer noch aktuell. Ich lese sie einmal kurz vor. Noch immer schleppt der Skisprung einen alten Zopf mit sich herum. Es ist die Haltungswertung. Der Springer muss nämlich nach Ansicht der Skandinavier nicht nur weit, sondern auch schön springen. 5 Kampfrichter wachen bei jeder Konkurrenz mit Argusaugen darüber, ob die Sprungski, Klammer auf übrigens 10 bis 12 Pfund schwer heute, bis zu 2,60 Meter lang, während des Fluges schön parallel geheilt werden, gut, das ist nicht so gut gealtert, ob der Körper in der Hüfte nicht geknickt wird, ob sich der Springer vor der Landung nicht zu früh aufrichtet und ob er gut oder unsicher landet. Schon für kleinste Fehler gibt es Punktabzüge. Ich fand das sehr erheiternd, weil sich wohl damals schon es da unterschiedliche Glaubenssätze gab, was jetzt wichtiger ist, Weite oder Haltung. Wie geht's denn dir mit der Punktverschärfung, was die Haltungsnoten angeht?
Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also grundsätzlich, ich füge mich dem Regelwerk. Ich weiß, dass ich gut landen kann. Ich weiß, dass ich auch, wenn ich einen Sprung trifft, dass ich da auch eine ansprechende Haltungswertung generieren kann. Also für mich persönlich ist es jetzt nicht der Knackpunkt, aber es ist halt schon so, dass ich sage, eigentlich will ich ja, dass der beste Skispringer gewinnt am Ende vom Tag. Und wenn dann so kleine Wackler oder kleine Fehler übertrieben bestraft werden, finde ich es eigentlich nicht gut. Speziell, weil halt jetzt mit der Regelverschärfung sich teilweise die Kampfrichter auch gar nicht einig sind. Dann gibt der eine gibt eine 16 und der andere gibt eine 18, wo ich auch sage, das sind 2 Punkte. Das sind 1,5 Meter fast. Also so ungefähr, das ist halt irgendwo so eine gewisse Willkür, wo ich eigentlich nicht gut finde. Und ja, jetzt bei der Vischanzentournee hat man eigentlich das Beispiel gesehen, der Jan Hörler ist für eine wackelige Telemark-Landung in Bischofshofen sehr, sehr hart bestraft worden und hat ihm im Endeffekt der Tournee-Sieg gekostet. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ich weiß es nicht. Also das ist so irgendwo so eine Gratwanderung, von dem her, ich bin der Meinung, ja, die Landung, die Ästhetik gehört dazu, sie darf aber nicht überhand nehmen. Und es gibt auch Leute, die bekommen immer bessere Haltungsnoten, im Durchschnitt wie manche andere, obwohl sie eine ähnliche Landung setzen. Und das sind halt dann pro Kampfrichter, wenn es ein Punkt ist, sind es 3 Punkte, das sind 2 Meter, die muss man erstmal rausspringen. Ich sag's mal so, es streut halt jetzt mehr, wenn jemand über Hilse springt und keinen Telemark setzt, dann kriegt er halt zum Teil nur eine 15er Haltungswerte. Wenn jemand anders 1 Meter vor Hilse ist mit einer Telemark, kriegt er eine 19. Dann sind das 4 Punkte pro Kampfrichter Unterschied und das sind 12 Punkte. Und 12 Punkte ist für mich eigentlich so eine Riesendiskrepanz, oder Distanz, wo ich sage so, das finde ich jetzt nicht, dass ein schöner Sprung mehr wert ist. Also das ist aber meine persönliche Meinung, sondern ich sage ja, das gehört dazu und es gehört auch bis zu einem gewissen Maß bestraft, aber es gehört auch die Sicherheit dazu. Und natürlich kann man dann sagen, so ja, dann geht's halt, dann muss halt die Jury mehr Augenmerk drauflegen. Aber es gibt Wind, es gibt ja einfach Ungewissheiten und die Jury hat auch die letzten Jahre schon versucht, das Beste zu machen. Von dem her, es ist halt manchmal einfach nicht möglich. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo ich dabei bleibe, sondern man versucht es ja immer nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, aber man möchte einen attraktiven Wettkampf, wo die Leute auch weit springen, wo sie auch Hilseil springen und vielleicht auch drüber. Und wenn dann einem der Telemark nicht mehr gelingt, wegen dem hohen Landedruck, weil er vielleicht auch eine hohe Flugkurve hat und sich schwer tut dann bei der Landung, bei solchen Weiten zu landen, dann wird er halt eigentlich so hart bestraft, dass er fast nicht gegen einen, der ein bisschen kürzer springt, bei den Sprüngen, aber sicher landet, eigentlich keine Chance hat.
Kannst du dir vorstellen, dass man diese Regeländerung nochmal zurücknimmt, nachdem ja die Meinung darüber unter euch Athleten eigentlich doch recht einstimmig ist?
Weiß ich nicht, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie das ziemlich toll finden, wie das jetzt läuft. Für mich ist es auch, wie gesagt, ich kann mich mit der Situation arrangieren. Ich weiß auch, dass ich über Hilseis eine gute Landung machen kann. Ich traue mir das zu, obwohl ich eine hohe Flugkurve habe. Bin jetzt nicht der Mega-Fan, aber das ist so, damit kann ich leben.
Und man muss ja schon auch dazu sagen, jetzt ist ja die FIS jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, so viel nach dem zu entscheiden, was Athleten so von sich geben. Das gehört ja dann auch immer dazu. Wenn wir zu was Erfreulicherem kommen wollen, du meintest auch schon, du freust dich sehr aufs Skifliegen zu Hause. Mal naiv gefragt, weil das, da haben wir auch schon Fragen zu bekommen, wie läuft das mit Skifliegen und wird das auch übers Jahr trainiert? Und du meintest jetzt auch nochmal, ihr geht auf die Großschanze, um euch nochmal vorzubereiten. Wie läuft Training, Vorbereitung für Skifliegen ab?
Eigentlich so wie jedes andere Training. Skifliegen ist jetzt an sich kein Hexenwerk, nichts Besonderes. Es ist einfach nur eine nochmal größere Skisprungschanze. Natürlich bringt das nochmal neue Anforderungen, neue Herausforderungen mit sich, auf die man sich auch einstellen muss. Also ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich wirklich von mir behaupten kann, ich habe das auf der Flugschanze irgendwie ein bisschen überlauert, wie es theoretisch funktioniert oder halt, wo ich dann auch Flüge dabei hatte, die mal richtig weit gegangen sind. Da muss man ein bisschen reinwachsen, muss sich ein bisschen, ja, damit auseinandersetzen, aber unterm Strich die Grundbewegung und die Grundsportart bleibt immer noch das Gleiche. Und von dem her, wenn man gut springt, sauber springt, das ist speziell die Sauberkeit, ist beim Skifliegen wichtig. Also lieber hat man 10% weniger Absprungkraft am Schanzentisch, aber streckt seine Winkel gut, bleibt in der Geschwindigkeit und setzt sein Flugsystem effektiv in die Luft, kommt mehr raus, als wenn man jetzt eine Urknallexplosion am Schanzentisch hat, aber dafür halt das Flugsystem nicht mehr so feinfühlig ansteuern kann. Und deshalb, die Vorbereitung ist gleich. Unterm Strich gilt es, sauber Ski zu springen, gutes Fluggefühl aufzubauen. Und ja, ich freue mich auf Oberstdorf, aber das ist eigentlich noch die Flugschanze, wo ich noch knacken muss. Also da habe ich mir immer noch schwer getan.
Ändert das was vom Mindset für dich, dass Skifliegen dieses Jahr doch ein bisschen früher ist als die letzten Winter?
Nö, eigentlich nicht, weil Ende Januar war es eigentlich immer irgendwie so in den Dreh. Vielleicht ist es jetzt eine Woche früher oder vielleicht zwei Wochen früher, aber wir sind jetzt schon in der Saison fortgeschritten. Wir haben viele Schneesprünge und ich glaube, wir sind auch alle bereit fürs Skifliegen.
Aber was wir gerade vom Kalender hatten, also das bringt einen nicht zu sehr raus. Einfach zwischendrin machen wir einmal ein Wochenende alles doppelt so groß und dann gehen wir wieder zurück.
Nee, ich finde es sogar eigentlich ganz cool. Also, weil das ist mal so ein Rhythmusbrecher und irgendwie halt nochmal so ein Nervenkitzel, wo dann dazukommt. Ansonsten, während der Saison kann es ja dann schon mal sein, dass man so eine gewisse Routine entwickelt, die auch nicht unbedingt leistungsfördernd ist, sondern zumindest für mich ist so eine gewisse Wettkampfanspannung enorm wichtig. Also ich profitiere da auch davon und wenn dann mal wieder so ein Kitzel kommt, wie das Skifliegen, und es ist ja dann auch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen, so ein kleines Highlight, ein Zucker, wo man sagt so, das kann richtig cool werden. Natürlich brauchen wir auch nicht reden. Wenn man scheiße springt und scheiße fliegt, gibt es nichts Schlimmes, wie auf einer Skiflugschanze runter zu springen, weil da streut dann natürlich der Wettkampf nochmal deutlich mehr. Aber wenn das funktioniert und das Gefühl ist einfach unbeschreiblich geil, da kann man eigentlich schon immer was mitnehmen. Und deshalb finde ich es als Rhythmusbrecher und einfach auch, um nochmal was anderes zu haben, ganz cool. Wir hatten eine Saison mal die letzten 3 Wochenenden oder sogar 4 Wochenenden nur Skifliegen hinten raus. Das war dann schon fast komisch. Da bin ich im Planitzer zur Skiflugschanze angereist und habe mir gedacht, so, was ist denn das eigentlich für eine kleine Schanze? Weil nur die Flugschanze hat für mich die normale Größe gehabt, weil ich war dann auch so im Flugrhythmus. Und ansonsten geht man zur Schanze und denkt sich so, wow, das ist schon irgendwie ein ganz schönes Gerät, der Vogel.
Und warum ist Oberstdorf noch schwierig für dich?
Tue ich mir schwer, weil die Anlaufcharakteristik ist zum Beispiel was mich unglaublich herausfordert, hat einen sehr steilen Anlauf, knackige Radiuskompression, aber dann irgendwie nochmal so eine Beruhigungsstrecke zum Schanzentisch. Und irgendwie habe ich das auch in den Jahren, wo ich sehr, sehr gut in Form war, nicht ganz so gut hingekriegt wie die Wochen davor. Und dann ist von der Flugkurve, sie ist eigentlich relativ unspektakulär, zumindest nehme ich so wahr. Man fliegt raus und nur bei ein paar ganz guten Sprüngen fliegt man wieder weg vom Hang. Und von diesen Sprüngen sind mir da in Oberstdorf leider nicht so viele gelungen. Liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich den den Rhythmus und den Absprung nicht so gut erwischt hat, nicht so flüssig, nicht in die Position gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so okay, jetzt kann ich schnell werden, jetzt kann ich marschieren.
Denkst du eigentlich ab und zu mal noch an deinen Skiflug-Weltmeistertitel zurück, also an die Art und Weise, wie du da damals geflogen bist?
Ja, also ich habe tatsächlich ein paar von den Sprüngen noch sehr, sehr präsent in meinem Kopf. Also die kann ich, wenn ich meine Augen schließe, kann ich die auch wieder abrufen. Da weiß ich ziemlich genau, wie sich das angefühlt hat, aber das bringt mir nichts, oder zumindest habe ich festgestellt, dass es mir nichts bringt, wenn ich das dann immer wieder mir hervorrufe. Weil mein Sprung hat sich auch weiterentwickelt, er hat sich verändert, man hat anderes Material, es ist einfach von dem, wie man auch die Jahre weiter trainiert, man ist ja immer irgendwo am Arbeiten und es verändern sich ja immer Dinge und deshalb heißt es nicht, das, was ich damals angesteuert habe, ist jetzt immer noch für die aktuelle Situation das Richtige, sondern ich kann dann versuchen, das nochmal genau so zu reproduzieren, aber es hat sich einfach was verändert und deshalb habe ich sie im Kopf. Ich habe ein paar Sprünge, die sind mir einfach im Gedächtnis geblieben. Ich hoffe, dass ich die auch behalten werde, weil das ist schon ziemlich cool, wenn man das Gefühl wieder aufrufen kann. Aber von dem kann ich mir jetzt nichts mehr kaufen. Also ich weiß es, was ich gemacht habe. Ich weiß auch, dass es funktioniert hat. Ich weiß, dass es kann. Aber ich muss mich auf die aktuelle Situation einstellen.
Kann man das irgendwie, kannst du das dann irgendwas festmachen? Also klar, das Material entwickelt sich weiter, aber ich glaube mal, ihr habt mir das jetzt heute auch nochmal angeschaut. Zum einen hatte ich nicht mehr so präsent, wie knapp das war damals. So ein halber Punkt. Das war wirklich irre knapp.
Nach 4 Flügen.
Ja, stimmt, das muss man noch zusagen. Nicht 2, sondern 4 Durchgänge. Auf der Flugschanze und dann geht es um einen halben Punkt. Und natürlich vermisse ich den Batman-Helm schrecklich, muss ich sagen. Kommt der nochmal wieder?
Ja. Den werde ich schon mal wieder auspacken, aber momentan noch nicht, weil dafür springe ich noch nicht gut genug.
Okay. Nee, aber was ich fragen wollte, weil wir haben da intern auch nochmal vorher drüber gesprochen und unser hauseigener Skisprung-Experte meinte auch, dieses Flugsystem 2020 war das Beste bisher, was er von dir gesehen hat. Kannst du das irgendwie greifbar machen, was hat das so erfolgreich gemacht, beziehungsweise was davon funktioniert jetzt nicht mehr?
Das ist eine gute Frage, aber es ist eigentlich, also grundsätzlich glaube ich schon, dass der Sprung auch immer noch funktionieren würde. Wenn man den so macht, dann glaube ich schon, dass man da, also es war einfach ein sehr, sehr gutes, sehr guter Skisprung. Was für mich persönlich nicht mehr funktioniert, ist die Punkte, die ich damals gespürt habe und die ich damals angesteuert habe. Weil wenn ich die jetzt mache, kommt ein anderes Resultat, ein anderes Ergebnis raus, wie es damals war. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann sage, deshalb kann ich das nicht 1:1 reproduzieren, weil ich kann die Punkte genauso ansteuern, wie es damals war. Aber es kommt was anderes raus. Ob das, was dabei rauskommt, ist nicht mehr so effektiv. Und deshalb muss man immer wieder neugierig und offen bleiben, weil sich weiterentwickelt, weil sich der Körper weiterentwickelt, das Mindset und die Technik. Also man macht 1000 Sprünge und versucht ja dort irgendwas zu bezwecken. Und dass sich da dann was verändert, ist ja eigentlich auch ganz natürlich. Von dem her muss man dann auch irgendwann, wenn man vor Herausforderungen oder Schwierigkeiten stoßt, dann auch sich auf neue Wege aufgehen und nicht nur am Alten festhalten. Zumindest ist das so mein Rückschluss, weil wenn ich bloß am Alten festhalte, aber das funktioniert nicht, dann wird es halt einfach nicht mehr funktionieren. Und deshalb muss ich schauen, dass ich mich weiterentwickle und mich ja einfach neue Punkte rausfinde. Und momentan funktionieren andere Punkte deutlich besser, wenn ich die ansteuere. Und deshalb versuche ich, da dran zu bleiben.
Glaubst du, weil wir ja vorhin über die Mannschaftsleistung gesprochen haben, dass Skifliegen vielleicht auch helfen kann, weil man eben aus diesem normalen Rhythmus rauskommt, dass der Knoten vielleicht doch mal wieder platzt?
Kann helfen.
Oder ist es doch eher vielleicht auch Fluch und Segen zugleich?
Genau, kann helfen. Man muss ja da auch ehrlich sein, also schlechten Form um eine Skiflugschanze war jetzt selten so, dass es wirklich sagt, so, und da hat man sich jetzt irgendwie aus dem Dreck gezogen, aber es kann gute Impulse geben. Und da heißt das jetzt nicht, dass das Ergebnis im ersten Moment gleich überragend oder sonst was ist, aber man kann vielleicht auch im Flug wieder was erspüren, was herausfinden, was einem hilft. Die Luftkräfte sind größer, die Zeit in der Luft ist länger und man hat einfach auch so ja, ein paar Parameter, die sich verändern zum normalen Springen. Und manchmal hilft es auch schon, einfach mal rauszukommen aus dem, was man immer tut. Und wenn man immer nur auf Weltcup-Luke und dann tut man sich schwer, dann springt man keine Hillsize mehr, sondern dann springt man K-Punkt und irgendwann springt man 5 Meter vor K-Punkt. Dann wird man fest, dann wird man hart. Und das kann so ein Schiefliegen schon lösen, weil man halt auch weiß, je härter ich werde und je mehr ich es will, desto mehr wird sich das verweigern. Sondern das muss mit einer feinen Klinge und das muss dann passieren. Man muss es auch zulassen. Und wenn man das schafft, irgendwie den Hebel umzusetzen, dann glaube ich schon, dass das auch einem wirklich helfen kann.
Wenn wir jetzt nach Oberstdorf schauen, also die großen Erfolge blieb dir bislang verwehrt. Trotzdem durftest du dich ja auch einreihen in eine historische Reihe Oberstdorfer Skispringer, die eine besondere Verbindung zu dieser Schanze haben, insofern, als dass du sie in ihrer aktuellsten Bauform, wie sie da steht, einweihen durftest. Wie war denn das eigentlich?
Das war mega coole Erfahrung, mega cooles Erlebnis, aber es war auch echt gar nicht so ohne, weil, wie gesagt, wenn man der Erste ist, der da runterspringt, man muss es so sehen, wir haben ja normalerweise Vorspringer. Und die haben wir, weil dafür gibt es einen Grund. Die Anlaufspur muss eingefahren werden. Und ich weiß noch, ich bin da oben gesessen, es hat sich auch ziemlich lang gezogen. Es wurde dann unten groß angekündigt und alles drum und dran. Ich bin oben gesessen und habe relativ lang gewartet. Und dann bin ich irgendwann auf den Biken und bin losgefahren und durch den Radius. Und das hat gestockt ohne Ende. Also das weiß ich noch, das hat geschoben. Und du wusstest natürlich auch nicht, ist jetzt die Luke überhaupt da richtig gewählt? Also das ist ja dann auch wirklich, von welcher Luke fährt man? Weil ich habe auch gesagt, so, ja lieber springe ich halt ein bisschen weiter als zu kurz. Aber dann hat die Spur schon geschoben. Ich habe dann einen passablen Sprung gemacht, war keine Übergranate, aber ich war heilfroh, dass ich im Hang angekommen bin. Also es hätte nämlich auch sein können, dass ich da bei 100 Meter, bei 120 Meter lande. Und das wäre halt richtig peinlich gewesen. Ich wollte eigentlich die 200 Meter knacken, aber am Ende vom Tag 184, es war okay, weil es war keine komplette Blamage und ich durfte den ersten Sprung machen. Also es ist so ein Erfahren, wo ich eigentlich schon cool fand.
Das klingt nach einem Erlebnis.
Ja, und ich habe auch, muss ich sagen, mir ist auch die Ehre wirklich bewusst, die ich da machen durfte. Und ich sehe es auch so, das ist eine Schanze mit unglaublicher Tradition, die hat man für viel Geld umgebaut, die hat man toll umgebaut. Man hat wirklich das Stadion versucht aufzuwerten und zu modernisieren. Und wenn man da den ersten Sprung machen darf, ist es wirklich auch eine besondere Ehre. Und das ist das eine. Aber das andere waren halt die springerischen Herausforderungen, mit denen ich dann konfrontiert war, die ich so auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Sondern ich habe mir gedacht, so, ja klar, mache ich den ersten Sprung, ist ja logisch. Und dann kriegt man irgendwann mit, so, ja, von welcher Luke geht's jetzt eigentlich? Und kehren die noch einmal durch? Oder bleibt es so?
Und also warst du dein eigener Vorspringer quasi.
Ja, genau. Aber es hat funktioniert, also es hat schon passt.
Aber weil du es gerade schon sagst, diese Geschichte, inwieweit jetzt für dich, also weil ich bin kein Skispringer, aber für mich als jemand aus Oberstdorf ist es auch immer schon von klein auf irgendwie ein besonderer Ort und man kommt nicht umhin, sich irgendwann mal so ein bisschen zumindest damit auseinanderzusetzen. Wie hat das für dich in deinem Aufwachsen, was für Bedeutung hat diese Schanze oder hast du dich überhaupt mit der Geschichte groß beschäftigt?
Gut, also ich glaube, als Kind beschäftigt man sich damit relativ wenig. Die Schanze, ich sage jetzt mal so, sie war immer da. Und man hat sie gesehen, wenn man am Freibergsee beim Baden war. Man hat sie gesehen, wenn man ein Skifliegen draußen war und man als Zuschauer vor Ort sein durfte. Von dem her, man wusste immer, wo sie steht. Man fand es auch cool. Und auch der Ausblick, wenn man da mal oben stehen darf, ist natürlich auch gewaltig. Mit der Geschichte an sich, wie das entstanden ist, wie das eine Klopferweile, wie die ganzen das dann wirklich aufgebaut haben, wie sie da Projekte gestartet haben und so, das ist einem nicht bewusst. Also zumindest war es mir das früher nicht, sondern das ist das kommt dann erst später. Und das ist dann auch mit dem Umbau, finde ich, nochmal bildlich echt cool aufgegriffen worden, oben in dem Turm, wo man dann einfach sieht, erste Skiflugwoche 1950, was für Massen da reinkommen und wie die Schanze eigentlich beieinander war und ja, wie die einfach agiert haben. Ich finde das dann interessant. Da kann ich mich echt verlieren drin.
Sehr gut, dann haben wir gleich genau das Richtige für dich. Aber vorweg, wenn du dich da jetzt drin verlieren kannst, kriegst du eine kleine Quizfrage vorweg.
Okay.
Die ist sogar ein bisschen schwieriger. Und zwar ist die Frage, es gibt drei Antwortmöglichkeiten, eine ist richtig. Die Frage lautet, wie entdeckte Heini Klopfer den Standort im Stillachtal? Antwortmöglichkeit A. Er hatte auf dem Rückweg vom Skifahren am Fellhorn eine Autopanne. B. Bei einer Zwangspause beim Wandern, weil seine Frau einen Stein im Schuh hatte. Oder C. Er hatte sich beim Rundgang um den Freibergsee verlaufen.
Das könnte halt alles wahr sein.
Ja gut, das kann jetzt alles sein. Das ist jetzt tatsächlich eine Ratefrage. Aber ich glaube, dass er sich verlaufen hat. Weil ich kenne den Wald. Ich bin dort selber auch schon ein paar Mal durch. Und wenn du dann denkst, du kommst dort und dort raus, und dann einfach mal durch den Wald spazierst, er ist dann doch dichter und dann kommt man irgendwie doch nicht da raus, wo man möchte. Das geht relativ schnell und da kann man auch die Umgebung besser erkunden, wie wenn man eine Autopanne hat oder wenn man wartet, bis die Frau einen Stein aus dem Schuh hat. Deshalb glaube ich, dass er sich verlaufen hat.
Ist leider falsch.
Aber es war ein guter Erklärungsansatz.
Ja, voll. Also ist komplett schlüssig und gerade also... du kennst dich da wahrscheinlich eh nochmal besser aus, familiärbedingt in dem Wald da oben, aber also ich halte das auch für nicht ausgeschlossen, dass sich da verläuft. Aber Antwortmöglichkeit A war eine Fangfrage oder eine, wie sagt man, ein False Friend. Fellhornbahn gab es noch gar nicht. Und C habe ich mir einfach ausgedacht. Das war tatsächlich der Stein im Schuh.
Okay.
Weil nämlich, und zum Thema, man kann sich da wunderbar in dieser Geschichte verlieren, ich habe in der Recherche in ein paar Archiven gewühlt und bin unter anderem auf ein Interview gestoßen mit Heini Klopfers Frau, die diese Geschichte nochmal erzählt. Und es gibt so viel zu erzählen rund um diese Schanze und du sprichst schon an, Heini Klopfer, Sepp Weiler, Toni Brutscher, Max Bolkert und wer da sonst noch alles involviert war. Und der Finzi ist zwar jetzt leider nicht dabei, er hat aber genau den richtigen Menschen noch aufgetrieben für eine kleine Geschichtsstunde zur Skiflugschanze, das selbsternannte Oberstdorfer Schanzenlexikon. Wir biegen jetzt einmal ab und schicken euch weiter hinter Richtung Birksau zu Vinzenz Geiger und Oskar Fischer. Viel Spaß!
Zum Rüssfahrer, gell?
Das ist ja das. Dahinter ist ja so Ski im Rappernhalbtal, aber
Huck.
Zum Mittag brüst du einen Tiger.
Kannst halt fotografieren, huck wohin oder geben sie Beobachter das Gläschen mitnehmen. Oder ich weiß ja, wo sie sind und Tiersch. Das kostet kein Pfennig. Ja. Das zahlen andere viel Geld für so eine Masse. Machen sie, müssen eine Expedition machen.
Ja.
Wir sind wir nicht.
Ja, so ist es. Ja, dann. Dann fragen wir doch A. Ich habe ihn jetzt bei mir oder ich darf ihn besuchen, Oskar Fischer. Er ist für mich ein wandelndes Skiflugschanzenlexikon. Er gibt oft Skiflugschanzenführungen im Sommer und da durfte ich auch einmal mit ihm zusammen eine machen und war beeindruckt. Aber jetzt erstmal, hallo Oskar.
Grüß dich, Vinzenz. Freut mich, dass du mich da besuchst im Anhaltswald. Und ich möchte euch noch nachträglich gratulieren. Du hast ja am letzten Wochenende sportlich wieder wunderbar zugeschlagen in Schonach. Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg.
Ja, danke. Ja, also für mich war es echt ein cooles Wochenende. Und ja, das ist, was unsere Zuschauer jetzt ja nicht wissen. Ich sitze hier gerade bei dir zu Hause im Tal hinter der Skiflugschanze.
Anhaltswald heißt es.
Anhaltswald, ja. Das ist wirklich sehr schön. Da fährt man jedes Mal an der Skiflugschanze vorbei und das ist das Thema heute. Aber erzähl doch mal über die, was hast du generell mit dem Skisport zu tun? Wie ist es dazu gekommen, dass du dann auch ja, die so gut auskennst, auch mit der Schanze, obwohl du ja eigentlich in anderer Tätigkeit warst.
Eigentlich komme ich ja von der alpinen Baustelle, war ja mal Alpinschiff im Deutschen Skiverband in den 70er und 80er Jahren. Aber heute geht es um unsere Skiflugschanze. Und das ist für mich auch ein Stück, ja, schon fast meine Lebensgeschichte. Ich bin Zeitzeuge. Ich war 11 Jahre alt, als 1949 der Bau der Skiflugschanze in die Wege geleitet wurde. Und habe dann als Junger, als Schulbub, die erste Skiflugwoche 1950 miterlebt. Und das war zur damaligen Zeit nicht nur für Oberstdorf, sondern für die ganze Wintersportszene, auch für die internationale, ein Riesenereignis. Denn Skifliegen gab es tatsächlich 1950 zum ersten Mal. Damals sind auch die Begriffe Skifliegen und Skiflugschanze offiziell eingeführt worden, auch international. Seit spricht man auch in der FIS offiziell vom Skifliegen und von Skiflugschanzen. Das, was vorher passiert war, das war alles Skispringen. Zwar auch schon auf Großschanzen, seinerzeit in Planica, wo heute die Flugschanze steht, stand über die Kriegszeit die größte Sprungschanze der Welt, auf der auch ein Sepp Bradl damals 1936 als erster Sportler über 100 Meter gesprungen ist, aber nicht geflogen.
Ja.
Gut, so viel dazu. Ja, und seither, meine Güte, habe ich in verschiedenen Zuständigkeiten auch das Skifliegen und den Betrieb an dieser Schanze miterlebt. Als junger Bursche war Alpina, war ich natürlich im Drehtkommando, das ist ganz klar, da braucht man gute Skifahrer, dem Bichl auf und ab. Und dann war ich ja auch in der Sportpolitik und in der Kommunalpolitik tätig, als 24 Jahre als Sportreferent der Marktgemeinde. Da war ich natürlich in anderer Zuständigkeit mit diesen Dingen verbunden. Manchmal angenehm, manchmal weniger angenehm.
Ja,
vor allem, wenn es um die Finanzierungs- und um die politischen Fragen gegangen ist. Und seit ich im Ruhestand bin, als Schullehrer, das war ja mein Beruf, ich muss ja einen seriösen Beruf auch noch haben, kann ja bloß Skilehrer und Skifahrer sein. Also kurzum, seit ich im Ruhestand bin, mache ich mit Freude, mache ich das gern, sogenannter Schanzenguide, also Schanzenführer. Wir sind da eine kleine Gruppe mit 6 oder 7 ehemalige aktive Sportler, Leute, die Bezug haben zum Skifliegen. Und die machen da die Führungen, genauso wie wir ja auch an der Schattenbergschanze das ja auch anbieten unseren Gästen. Und dieses Serviceangebot wird überraschend gut angenommen. Und es macht Spaß, wenn man den Gästen einfach, wenn man die ein bisschen hinter die Kulissen führen kann. Weil vom Fernsehen her kennt die Leute ja alle Skispringen und Skifliegen, sind ja begeistert. Aber was wirklich dahinter steckt, die Komplexität des Regelwerks, das ja sehr wirklich kompliziert ist, das wissen nur ganz wenige und begreifen nur ganz wenige. Und wenn man das im Rahmen so einer Führung den Gästen näher bringen kann, dann merkst du richtig, wie die strahlen und sagen, jetzt habe ich das endlich kapiert, was da abgeht. Ja. Und das macht dir sehr wieder Spaß, wenn du als Guide, als Dienstleister sozusagen deine Kundschaft begeistern kannst. Wenn die hinterher noch sagen, danke, das war toll, jetzt weiß ich, was da abgeht. Wenn ich das nächste Mal vor dem Fernseher sitze, nachher werde ich das mit ganz anderen Augen und Gedanken verfolgen.
Ja, das Gefühl kenne ich. Ich habe jetzt auch schon ein paar Schanzenführungen gemacht, auch ein paar Sponsoren oder. Und das, mir macht es auch Spaß, aber das ist ja das Interessante. Unser Blick ist dann doch ein bisschen anders. Du hast halt, ich habe sehr viel Ahnung von der jetzigen Technik und vom Material, was schon faszinierend ist, aber du kennst die halt mit der Geschichte sehr, sehr gut aus und das hat mich beeindruckt und ja, das würde mich auch interessieren. Also, was war so deine erste Erinnerung an Skiflugschanze?
Meine erste Erinnerung ist tatsächlich, also wir haben als Kinder, da war ich ja Schulkind, die Zusammenhänge sportpolitisch auch und auch sportfachlich noch nicht recht begriffen. Wir haben damals, es hat ja noch kein Fernsehen gegeben, also das war nicht so präsent halt wie in jeder Stube, dass man jeden Wochenende Skispringer sieht, sondern für uns hat es aber an Sepp Weiler vor allem gegeben. Das war damals nicht im deutschsprachigen Raum mit der beste Springer neben Sepp Bradl aus Österreich. Und der Sepp Weiler, ein Ur-Oberstdorfer, war halt für uns als Schulkind, als Buben das Vorbild. Jeder hat den Sepp Weiler singen wollen und was gegangen ist, hat man halt ist man gejuckt. Also das alpine Skifahren, es hat ja damals die Skigebiete nicht so gegeben wie heute. Das war eher für die, was die, deren Eltern ihnen haben einmal aufs Nebelhorn eine Karte kaufen können oder so. Aber sagen wir einmal, ein Großteil der Oberstdorfer Jugend, vor allem Buben, die haben jucken wollen. Ja, und da hat man halt, allein am Karatsbichl-Duss, wenn ich mich erinnere, da sind 5, 6, 7 verschiedene Schänzler, Schneeschänzler gestanden in allen Größen. Und die haben den erkehrt und die haben den erkehrt. Und wehe, wenn du auf der falschen Schanze gejuckt bist, dann hat es Händel gegeben. So war das damals. Also das waren die Anfänge. Ja, und nachher die Frage, wie ist meine erste Erinnerung ans Skifliegen überhaupt? Also man hat es zwar mitgekriegt, dass diese Skiflugschanze entsteht. Und ich hatte zur damaligen Zeit in Kornau, also auf der Wanne, bin ich da hinwirken. Und haben wir natürlich auch da zulegen wollen. Jetzt, wie kommst du da hin? Jetzt sind wir halt über den Freibergsee, da als Buben, da, die mir Koninger da rum. Und nachher irgendwo auf dem Fußweg war halt auch einer mit der Armband oder mit der Uniform und hat gesagt, da dürfen wir durch oder ich muss zahlen. Gell? Das haben wir natürlich als Kind, haben ja wir da kein Geld dabei gehabt, oder? Und dann ist man halt in der Wald nach und ist halt auf Schleichwegen dahinter über den Freibergsee irgendwo einmal in das Schanzengelände gekommen. So ist das auch gegangen. Und das ist meine erste Erinnerung an die Skiflugschanze. Also, und das war dann natürlich faszinierend, was da alles abgelaufen ist. Und dann, dann hat das natürlich eine Eigendynamik entwickelt. Das war ja eine ganze Skiflugwoche. Das ist über 6 Tage gegangen. In den ersten paar Jahren, es hat dann gleich im zweiten Jahr, also ja gut, sind noch in der ersten Skiflugwoche die Weltrekorde nur so gepurzelt. Ist ja klar, es war die größte Chance der Welt. Gleich am ersten Tag hat der Estricher, Willi Ganschnick hat da geheißen, 124 Meter. Also der bis dahin bestehende Weltrekord stand auf 120 Meter.
Aber der, wo war der dann?
Und den hat ein Fritz Schannen, ein Schweizer, 1948 gesprungen auf der Großschanze in Planitz an Jugoslawien, damals von Slowenien zu Jugoslawien gehört. Und wie gesagt, nachher hat am ersten Tag von der Skiflugwoche 50 hat Lea Estricher 124 erreicht. Mhm. Und nachher ist es weitergegangen und hat sich das gesteigert. Für einen Tag hat Sepp Weiler den Weltrekord gehabt mit 127. Das hat aber nur 24 Stunden gedauert. Dann ist er wieder weg gewesen, weil nachher an dem Paradetag, ich weiß aber nicht mehr, wie das war, glaube ich, der dritte oder vierte Tag von der Skiflugwoche, da waren ideale Bedingungen. Also das war Anfang März, ich glaube, 2. März ist das gewesen, schon Frühlingssonne, wunderbare Thermik. Und da ist nachher der Schwede Dan Netzl auf 135 Grad geflogen, bewusst sage ich jetzt geflogen, nur mal gesprungen, hat damit einen neuen Weltrekord erreicht. Der Weiler-Sepp ist 133 am gleichen Tag gejuckt, aber halt knapp daneben ist auch daneben. Ja. Das ist ihm also dann ja nicht mehr gegönnt worden, dass er noch einen Weltrekord. Also kurzum, das ist das erste Jahr gewesen. Im zweiten Jahr hat diese Skiflugwoche dann schon natürlich war es schon bekannt, da ist dann ein junger Finne, 139, Tauno Lurer hat der geheißen, ein ganz junger Kerl mit 18, 19 Jahren, so ein Milchgesichtler hat da gehabt, also wenn du den gesehen hast, hast du einen Schülerbuch, aber der hat fliegen können und der hat schon damals die äußeren Kräfte, also das Aerodynamische in ihm gebracht. Also das hat man gesehen, der hat eine gestreckte Körperhaltung gehabt, Arme nach vorne, gell, keine Ruderbewegungen mehr, ja. Keine seitlichen Armbewegungen mehr, wie viele, die da noch ausgeglichen haben oder gar gerudert haben, noch, die ehemaligen damals. Und ja, kurzum, der hat nach 139 erreicht und der ist allerdings leider bald drauf an Zuckerkrankheit gestorben. Der Tauner Leuro ist jetzt alt geworden. Und sein Weltrekord hat aber noch ein paar Jahre Bestand gehabt. Und nachher hat sich das, irgendwann ist nachher aus den Skiflugwochen halt, nachdem auch andere Skiflugschanzen entstanden sind, das hat nachher eine gewisse Dynamik entwickelt. Die österreichische in Kulm, Planitzer, und da hat natürlich eine Skiflugschanze gebaut. Also kurz gesagt, heute gibt es ja 5 Skiflugschanzen. Und dann hat sich das so eingespielt, wie bis heute eigentlich im Terminkalender der FIS, dass in der Regel an Wochenenden in der Regel drei Tagesveranstaltungen gemacht werden.
Gell? Ja, und damals war das ja schon ein bisschen so ein immer höher, immer weiter. Die Schanzen gegenseitig. Erst hat Oberstdorf war die erste Skiflugschanze dann.
War die erste, war logischerweise damit auch die größte. Und es sind in den ersten 32 Jahren des Bestehens auf dieser Schanze 19 Weltrekorde geflogen worden. Also das ist angegangen mit 124 Meter und ist aufgegangen bis, ich glaube, 187 oder 189. Und heute, logischerweise, wäre keine Weltrekorde mehr zu Oberstdorf geflogen, weil es 2 größere Skiflugschanzen gibt, in Vikersund, Norwegen und Planica, Slowenien. Aber wie gesagt, 19 Weltrekorde sind also nachgewiesen, kann man jederzeit auch heute im Internet nachlesen, die da von verschiedensten Top-Athleten über diese 30 Jahre in Oberstdorf erreicht worden sind.
Was für mich auch faszinierend war, so, ich kenne die Bilder von der Skiflugschanze, von der alten Schanze, als Holzschanze, und dann auf einmal kam der Umbruch und das ist dieser Turm, den es jetzt auch immer noch gibt.
Das war ein richtiger Umbruch, sagst du ganz richtig, also ein Quantensprung. Es war so, dass die ersten 20 Jahre das Skifliegen so ein bisschen einen negativen Touch gehabt hat, auch in den Medien. Zum Teil, da geht es ja nur um Rekorde, um Sensationen und nicht mehr um seriösen Sport. Also diese Botschaft ist da zum Teil von kritischen Leuten oder auch von Gegnern transportiert worden. Und das ist sicher auch nicht in Ordnung gewesen. Aber und es kommt nur dazu, Skifliegen ist ja und war noch nie olympisch. Also Skifliegen ist keine olympische Disziplin im Gegensatz zum traditionellen Skispringen. Da hat die FIS 1971 beim Kongress in Jugoslawien damals in Opatija beschlossen, es soll sozusagen auch als Aufwertung des Skifliegens alle 2 Jahre eine Weltmeisterschaft geben. Und man hat nachher die erste Weltmeisterschaft auf Planica gegeben und 1973 auf Oberstdorf. Das hat man gleich bei dem Kongress damals beschlossen. Allerdings verbunden mit der knallharten Auflage, ihr habt zwar in Oberstdorf, das wurde anerkannt, entscheidende Pionierarbeit geleistet, allen voran euer Heini Klopfer, der ja nachher in der FIS maßgeblich auch tätig war, als Fachmann. Aber mit dem alten Klump, also salopp gesagt, das Tier da in Oberstdorf stand dahin, mit dem können der Nummer antreten für eine Weltmeisterschaft. Also es hat, der, wie gesagt, da war ein Holzturm, der Anlaufturm, der war in die Jahre gekommen, der war sehr elastisch, wenn da der Föhnsturm gegangen ist, also der hat geschwanzert, wie bei PC, dass es der Nummer ganz wohl gewesen hat. Es hat keine Aufstiegshilfe gegeben, also jeder, der da Najoko hat wollen, der hat sich schon mal nicht laufen müssen. Also das war einfach aus heutiger Sicht, mittelalterlich das. Und dann muss ich sagen, da hat damals die Gemeinde und der Skiclub zusammen mit den Behörden in München und Bonn, also die geldgebenden Behörden, Unwahrscheinliches geleistet, politisch. Die haben innerhalb von 1,5 Jahren es fertiggebracht, eine neue Skiflugschanze zu bauen. Man hat die alte abgebrochen praktisch und am gleichen Ort dann die neue Skiflugschanze mit diesem freikragenden Anlaufturm zu bauen. der eine Fallhöhe von 72 Metern hat. Also das ist in der Skisportwelt einmalig. Es gibt nirgends so einen hohen Anlaufturm. Ja. Ja. Und man hat natürlich dann das Profil der Schanze auch verändert. Das ist ganz klar. Und hat damit natürlich auch weiter springen können, weiter fliegen können. Also bis in die, wie gesagt, in die 180 und 190 Meter damals. Und hat einen Aufzug gebaut. Und für die Weltmeisterschaft 1973 ist, wie gesagt, die Schanze neu dargestanden, perfekt. Und es hat auch international, auch in der FIS Oberstdorf, unglaublich viel Anerkennung eingebracht. Gell? Leider ist der Klubverein jetzt 2 Jahre vorher gestorben, ganz plötzlich. Aber das war damals auch eine Hommage, eine Würdigung an den Klopfer-Heini, was da passiert
ist. Das wollte ich jetzt gerade noch fragen. Der Name ist ja Heini Klopfer, Skiflugschanze. Ja. Und das hat ja einen Grund, wieso die Schanze so heißt. Vielleicht kurz zum Heini selber, so deine Erinnerungen.
Heini Klopfer ist Oberstdorfer Skispringer gewesen. Und zwar ein Guter. Der ist also in der Nationalmannschaft gewesen, schon vor dem Krieg. Und war ja auch bei der Generation, die alle in den Krieg gehen müssen. Und er ist vom Beruf her ein junger Architekt gewesen. Nur damals war das ja so, dass das alles nur Amateure waren. Also die haben wirklich, irgendwann einmal, wenn sie gewonnen haben, wo einen Sachpreis bekommen. Aber die haben alle noch einen Beruf gebraucht. Kurzum, der Klopfer-Heini hat vor dem Krieg ganz kurz begonnen mit seinem Studium, hat noch ein Semester nach dem Krieg, gleich 47, abgeleistet und hat in Darmstadt oben sein Examen gemacht und hat noch als junger Architekt in Oberstdorf gearbeitet und sein Hobby war Skispringen, ganz einfach. Und der Klopfer-Heini hat diese Idee, eine Riesenschanze zu bauen, die größte Schanze der Welt zu bauen, einfach fasziniert. Und da muss ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen, wie ist das Ganze entstanden, weil da gibt es ein paar ganz kuriose Geschichten, die da kursieren. Also die hätte dem Krieg ein Versprechen sich geleistet, der Klopfer-Heini und der Weiler-Sepp. Wenn sie sich getroffen haben, sicher haben die, ich werde auch hingeschwätzt. Aber die Entstehung der Skiflugschanze, die hat einen ganz ernsthaften und schlüssigen sportpolitischen Hintergrund gehabt. Und zwar war es so, 1948 sind zwei Dinge passiert. Zum einen gab es nach dem Krieg erstmals wieder Olympische Winterspiele in St. Moritz in der Schweiz. Und Deutschland wurde von diesen Spielen ausgeschlossen aus politischen Gründen. Verständlich aus unserer Sicht, aber für die betroffenen Sportler war das natürlich eine herbe Enttäuschung. Für unsere Skispringer, also die deutschen Skispringer, waren im auch international durchaus angesehen. Die Oberstdorfer und Partenkirchner, die muss man mit dazu nehmen. Also das Oberstdorfer Springer-Trio, damals noch Weiler, Brutscher, Klopfer.
Ja.
Und das Partenkirchner Springer-Trio, also Deng, Hohenleitner und Kleiselt, die haben im deutschsprachigen Raum das Skispringen ziemlich beherrscht.
Ja. Ja.
Und jetzt dürfen die DJ mitmachen. Zum Beispiel ein Weiler-Sepp wäre durchaus gehandelt worden als Medaillengewinner bei diesen Spielen. Das war eine herbe Enttäuschung. Und das Zweite, was auch 48 passiert ist, der vorher schon erwähnte Fritz Schannen hat 1948 auf der Großschanze in Planitzer-Dünda den Weltrekord von 118 auf 120 Metern erhöht. Also ja. Vorher hatten ein Rudi Gehring-Kit, das war ein Deutscher, ein Thüringer, der später noch Schwager wurde vom Weiler-Sepp, weil er seine Schwester geschiedet hat, gell? Aber war kein Oberstdorfer, also ja. Das war ein Thüringer. Und der Rudi Gehring hat 1941 in Planitza 118 Meter erreicht und 48, 7 Jahre später, kommt also ein relativ namenloser Schweizer, ich will ihm nicht wehtun, Fritz Schannen hat er geheißen, aber den haben die anderen locker beherrscht eigentlich. Die haben ja auch Vergleichswerte gehabt und Vergleichsergebnisse. Kurzum springt der Dünn da 120 Meter. Was haben die Oberstdorfer gesehen? Da fahren aber nach. Das richten wir wieder. Wir holen uns den Weltrekord zurück. Und da war die Türe auch zu, weil damals hat es in in Jugoslawien einen Präsident Tito gegeben. Der hat nach dem Krieg 1948 noch gesagt, ein Deutscher kommt mir nicht ins Land, auch ein Skispringer. Also kurzum, diese Türe war auch zu. Und aus der Situation heraus ist diese verrückte Idee, ich sage bei der Führung, haben wir mal da eine Schnapsidee entstanden, dass man gesagt hat, wenn wir nicht dort teilnehmen dürfen, wenn uns diese internationalen Türen verschlossen sind, na büum, ist ja la Chance, aber so ein großer, wörtlich, Klopferheini, dass die anderen zu uns kommen müssen, wenn sie Weltrekordspringen wollen. Das war der Auslöser. Das hat man belächelt, weil man gesagt hat, ja, junge Leute schwätzen halt so rüß, oder? Eine Schnapsidee. Und jetzt hat der Klopferheini, aber der hat das nicht mehr losgelassen. Der hat sich hingesetzt an seinen Architektentisch. Der hat das Rechner angefasst, konstruieren. Der hat verhandelt mit Grundstücksbesitzern. Der hat überlegt, wo kommt man die Chance bühren. Der hatte drei oder vier alternative Lösungen im Auge. Eine sogar außerhalb von Oberstdorf, also am Rande des Allgäus, Richtung Tannheimer Tal. Ich weiß genau, an Wieland Bichl. Also kurzum. Und letztendlich ist also die Wahl auf Zimmeroida gefallen, aus verschiedenen Gründen. Und der Klopferheini hat aus innerhalb von 5/4 Jahr aus der Schnapsidee eine seriöse Planung gemacht. Der hat politisch die Feder gezogen, was die Finanzierung, hat ja auch Geld gekostet, so viel wie heute, aber jedenfalls hat der Herrgott sich das hingebracht. Bei ihm sind die Feder zusammengelaufen, dass man im August 1949 zum Bauen angefangen hat an dem Hang. Und am 2. Februar, das ist mir bis heute noch ein Rätsel, wie die Leute das damals geschafft haben. Denn die haben ja keine Baumaschine, kein Bagger, kein Kran. Die einzige Baumaschine an dieser Baustelle war ein Caterpillar, also eine Schubraupe. Und das hat die amerikanische Militärregierung, die hat ja damals noch Sagen gehabt, weil ja, das war ja noch im Krieg, die sieht, das haben die zur Verfügung gestellt, weil der Kommandeur von den Amerikanern war sehr sportfreundlich und wintersportfreundlich eingestellt und der hat das unterstützt. Aber alles andere, was an dem Hang passiert ist, das ist mit Handarbeit, Pickel, Schaufel, herkömmlichen, mit Flächenzieg, das ganze Agri, das hat man mit Flächenzieg auf- und abgezogen, die Leute haben geschafft, zum Teil ohne Lohn, weil die waren so froh, dass der Krieg rum ist und dass man wieder etwas Vernünftiges macht miteinander. Und am 2. Februar, also 5 Monate später, im August hat man angefangen zum Bühren und am 2. Februar ist Heini Seel als E-Star angejuckt, weil er gesagt hat, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das hat man heute ja sowas am Medienspektakel, das hat man damals ganz Heilinger gemacht, weil man ja gewusst hat, Gott ist gut.
Ja, ja, klar.
Da haben sie die Chance ein bisschen eingetreten. Ja, der Schubraupe, der Pistenraupe hat es ja auch noch gegeben. Und dann am 2. Februar, das ist ein relativ bescheidener, trüber Winternachmittag, wie am Nachmittag oder Mittagszeit, ist Heini Klopfer als erster über seinen Chancerat gejuckt. Zeugen waren nur die Vorstandschaft vom Skiclub. Schädlers Lieser, Detamol und Seewegs Hustelmuine, 3 oder 4, da gibt's noch Fotoalter. Mhm. Die haben da im Rucksack eine Flasche Sekt dabei gehabt, für den Fall, dass es gut geht. Und nachher ist, wie gesagt, Heini da reingekommen. Auch der Toni, der Brutscher Toni und der Weilersepp, auch, ja, der Weilersepp und der Gehring, den ich vorher schon erwähnt habe, der Gehring-Rudi. Der ist schon dabei gewesen.
Ja.
Und nachher, wo das gut gegangen ist, hat er die Flasche aus dem Rucksack geholt und hat da gestoßen und dann sind sie alle nochmal auf.
Ja.
Und dann sind die anderen auch nochmal gejuckt. Und beim ersten, also genug Moskau hat man sitzt, ist ja ein Vermosser gewesen, also beim ersten Flug ist Heini mal irgendwo in die 95 Meter gejuckt. Ja. Und hat damals die damalige Chance schon relativ schön ausgesprungen. Also ist, würde ich mal sagen, schon so weit vom K-Punkt weg wie hell. Und nachher beim letzten, zweiten Sprung sehen alle über 100 Sprünge. Verzählbar. Ich bin dabei gewesen.
Ja.
Also das waren die Anfänge. Und dann war der Bann gebrochen. Dann hat es einen Monat später, Ende Februar, ich glaube am 27. ist es angegangen. Und die ist Metzwoche, die erste Skiflugwoche gegeben, mit dem, was ich vorher schon erzählt habe.
Ja, ich glaube, dass jetzt der Architekt selber wieder springt, ist unwahrscheinlich.
Ja, und wie gesagt, der Klopferheini, der hat natürlich mit diesem das, mit diesem Ereignis, das ist nicht so positiv verlaufen alles, sehr schnell die internationale Aufmerksamkeit bekommen. Die FIS hat damals einen ganz tollen Präsidenten gehabt. Leider einen aus meiner Sicht angenehmeren wie heute. Der Marc Hodler, ein Schweizer war das. Ja. Ein wunderbarer Mensch und eine tolle Persönlichkeit. Speziell vom Sport kommen. Und der Marc Hodler hat sofort erkannt, hoppla, der Klopfer Heini, das ist einer, der versteht was davon. Weil der, bei dem sind die Fäden zusammengelaufen, bei der ersten, der ist schon sehr mitgeflogen. Mhm. Er ist, glaube ich, 13. oder 14. war in der Gesamtwertung von der ersten Skiflugwoche. Aber er war auch der Schanzenchef. Also der hat den Absprung justiert, all das. Mhm. Da gibt es ein Foto. Weil wenn irgendetwas quer ist, wo ihn halt weitergewusst hat, ja, dann musst du den Heini fragen. Weil, also bei ihm, aus heutiger Sicht undenkbar, dass ein Aktiver selber Hand anlegt an der Anlaufspur oder am Anlaufspur.
Muss man Angst haben, dass er die Schanze für sich selber einstellt, ja, ja, und sich einen Vorteil verschafft. Also,
aber es war der Fachmann und der Marc Hodler hat sich sofort den Klopfer Heini geschnappt und hat gesagt, du los einmal, das ist ein Mann, der versteht was davon, den brauche ich in der FIS. Hat ihn geholt, berufen in die FIS und ihm den Vorsitz in dem Schanzenbaukomitee übertragen. Und da hat der Heini Klopfer unglaublich viel Input gebracht, einfach aufgrund seines technischen Verständnisses als Ingenieur. Ja. Und hat er aber maßgeblich darauf hingewirkt, dass er gesagt hat, die Schanzen müssen, die sind zu gefährlich. Warum? Weil der Luftstand zu hoch ist. Weil diese diversen Parameter jetzt zusammenpassen. Und er war der Wegbereiter der Richtung, dass er gesagt hat, man muss erreichen, dass die Skispringer nicht so hoch in der Luft stehen, dafür die Thermik, die äußeren Kräfte, die Geschwindigkeit mehr nutzen können. Ja? Und man hat damit dann den Schanzenbau ziemlich umgemodelt, die Schanzen, wenn man die alten Daten liest von alten Schanzen, da sind die Schanzentischs fast waagrecht quer. Heute haben die ein Gefälle von 10-12%. Ja?
Ja.
Wenn man liest, wenn man sich zurückerinnert, das hat Schanzer gegeben, die haben einen steilen Aufsprung gehabt oder einen flachen Aufsprung, da hat es die hingehört wie frisch. Gell?
Ja.
Und heute ist das normiert. Und da hat der Klopfer Heini unglaublich viel Input gebracht. Und er hat dann natürlich gemerkt, hoppla, ich kann mein Hobby auch zum Beruf machen, ich kann damit Geld verdienen. Ich meine, er ist ja irgendwie Almosengeber gewesen. Der ja. Lieber mir und der Heini hat dann sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist internationaler, weltweit tätiger Experte geworden, hat ungefähr 250 Schanzen weltweit gebaut, auch umgebaut, saniert. Einiges, ja. Das ist alles geschrieben. Ich habe die zum Teil sortiert, die Pläne. Die sind einmal irgendwo noch in Oberstdorf, als das Haus abbrennt ist, wo er sein Büro gehabt hat, aufgetaucht. Ich habe bei mir nachgebracht. Das war hochinteressant. Aber was wesentlich ist, zum Beispiel auch die Olympiaschanzen der 60er, 70er Jahre, also Sapporo ist das gewesen, Grenoble, Lake Placid und Squaw Valley. Die Schanzer sind alle auf dem Reißbrett vom Heini Klopfer in Oberstdorf entstanden. Und da hat er natürlich für den Namen Oberstdorf viel Sympathiepunkte geholt und Werbung gemacht. Und zu seiner Ehre, darum hat er nachher 1900, weiß noch mal, wenn es quer ist, ich glaube, US-70 oder 72 vom Tournee springen, hat man in dem Rahmen einer Feierstunde dann auch eine Ehrung gemacht und hat die Skiflugschanze nach ihm benannt. Zu seiner Ehre heißt sie Heini Klopfer-Schanze.
Das ist aber auch völlig verdient, wenn man das so
hört. Das ist verdient und das hat man nie vergessen, gell, was die und vor allem kurz nach dem Krieg, was die Leute hinter ihm damals im Skiclub, die Macher, was die damals für eine Schneidigkeit haben und für einen Optimismus und ein Standvermögen, weil da hat es auch viel gegeben, wo gesagt haben, ja, jetzt haben wir doch andere Sorgen wie eine Schanzbücher und da haben die Leute, ich will jetzt nicht gerade um Hunger gelitten, aber ich weiß das selber noch, wie einfach das Leben damals gewesen ist, gell, und ich meine, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, auch die erste Skiflug-Weltmeisterschaft, dass die nachher aber auf Oberstdorf gekommen ist, dass wir das Glück getan im über diese Weltmeisterschaft auch die neue Skiflugschanze zum Krieger, die bis heute einfach ein touristisches Highlight Das sind die Gäste, die mir da führen, das sind die bloß Oberstdorfer-Gäste, gell?
Ja, das sind die meisten schon nicht
aus
Oberstdorf.
Die kommen, weiß der Teufel, woher aus der Schweiz, ganz viel aus Österreich. Die zwei Länder haben zum Skisport natürlich eine ganz andere Affinität wie Deutschland. Das ist unglaublich, was da kommt. Und,
das ist ja eigentlich auch jedem zum Empfehlen, auch wenn man mit Skisprung nichts am Hut hat. Auch
Gäste, die jetzt im Allgäu ja mal logieren, Ausflüge in Oberstaufen, in Füssen, in Nesselwang, in den Hotels, sage ich, wo logieren die und sind länger da? Ja, wir sind 3 Tage im Allgäu, sage ich, wo sind die da? Ja, wir sind in Fronten da in dem Hotel oder wir sind in Allgäu-Stern in Sonthofen und so weiter, gell? Aber das im Rahmenprogramm, das werden wir sehen, gell? Und die Skiflugschanze, das. Und das müssen wir verkaufen und da müssen wir auch selbstbewusst singen.
Ja, also das kostet auch Geld. Also, ich glaube, jeden, den ich treffe, der sich das mal in live anschaut, ist schon begeistert von der Dimension und auch allein der Ausblick schon.
Ist schon beeindruckend. Also auf dem Turm in Starschim, gut, man hat den Laden so Tag wie heute, aber es ist für mich, ich bin jetzt da schon. Ich habe es nicht erzählt, aber das ist ja unwichtig. Zigmal da umgestanden, ich sehe ja vom Turm auf meinem Hüst da, umgekehrt natürlich auch. Ich sehe jeden Tag, wenn es keinen Nebel hat, Flugschanz aus. Und ja, man hat da irgendwo natürlich auch einen emotionalen Bezug dazu, gell? Das ist ja klar.
Ja.
Und man hat da so viel lustige Sachen verlebt, dann später, wo man da noch in anderen Bereichen mitgeschafft hat. Und wenn ich da im Drehkommando gewesen und wir sind früher die zur Eröffnung Flackerer gefahren. Mhm. Also das macht man ja heute mit einer kleinen Fähnerle. Das hat aber einen guten Grund, warum man die kleine Fähnerle hat. Weil wir haben früher hat man die große Fahne genommen, die also an den Master hängt. Ja. Und da hat man bloß die besten Skifahrer, die Alpinen, aufgelangt. Und die hast du mit der Hand so gehabt, mit einem Stärker durch. Mhm. Und hast du über den Kopf ziehen müssen. Und bist da Schuss nachgefahren, hast unter der Flagge rausgeschaut und hast unten bloß ein weißes Loch gesehen. Du hast ja sonst nichts gesehen. Du hast bloß ins Loch nachgeguckt. Und das hat natürlich die Geschwindigkeit, das ist ja beim Verzeller, das war damals wieder, was weiß ich. Und wehe, du hast den Arm raufgelangt.
Ja.
Da bist du abgehoben. Da haben wir also zuerst geübt. Und da hat es stets gegeben. Und ich weiß einmal nachher, das ist von mir ein Freund gewesen, der lebt leider nicht mehr. Ist aber ein guter Skifahrer, wie Alpiner. In der Regel hat er mich getupft, gell? Mhm. Der hat einmal da anfahren, wahrscheinlich lügen will, und hat den Arm ein bisschen geklopft. Der hat es abgehoben, der ist wie ein Helikopter, ist der nachher da nachgeflogen. Es ist ihm nichts passiert. Die Fahne ist halt irgendwo geflackert. Und hat gesagt, das muss passieren lassen, das darf aber nicht mehr machen. Und ich weiß noch gut, der Trainer ist damals der Neuchel Schorsch gewesen. Ist ja leider ist ein toller Skifahrer und sehr aktiver gewesen. Und Trainer hat gesagt, Buben, lernt ja die Hände da, gell? Lernt ja in den Arm lupfen, weil sonst hebt er ab, gell? Und auf das hier hat man nachher angefangen und hat das gemacht mit einer kleinen Fähnerle, die man so hebt und nachfährt. Sieht auch schön aus. Aber das hat damals schon rassig ausgesehen, weil du hast ja bloß die Fahne gesehen, wie die gewadelt hat. Die Zuschauer haben bloß die Fahne gesehen, also rot-weiß-rot oder schwarz-rot-gold oder was weiß ich. Und in der Din Skispitz. Sonst haben die von dem Mann, der da fährt, haben die nichts gesehen.
Ja,
das hat optisch ganz toll ausgeschaut. Das war also echt ein Blickfang, aber irgendwann habe ich gesehen, das müssen wir singen lassen.
Schon gefährlich. Ja, jetzt steht ja am Wochenende das Skifliegen an. Wirst du vor Ort sein? Oder?
Ich bin leider im Moment etwas gehandicapt. Ich kriege ja nicht schwer neue Hüfte, OP-Termin steht. Aber wenn das Wetter so schön bleibt, wie ich am. Ich hätte sonst schon mitgeholfen wieder, weil wir machen ja während der Veranstaltungen Aufführungen, genauso wie beim Tourneespringen. Da mache ich bis heute mit, aber ich habe Richard Michel koordiniert das absagen müssen, weil ich kann da jetzt nicht rumlaufen. Aber ich wir, wenn das Wetter ein bisschen mitgeht, wenn ich mich wohlfühle, mit dem Bus rausfahre und lege mir ein paar Flieger an und dann sehe ich schon. Gell.
Ja.
Nein, aber ich. Sonst kann ich es im Fernsehen über mal anschauen. Nein, ich lebe und leide mit natürlich, gell? Das ist ja klar.
Und was meinst du, wie geht es weiter mit der Skiflugschanze? Eigentlich ist es jetzt vom Profil ja eigentlich schon ziemlich, also ich finde, relativ optimal. Meinst du, dass da nochmal eine Umbaumaßnahme demnächst stattfindet? Oder?
Ich persönlich glaube, die Schanze ist hat ein ideales Profil. Sie ist sehr beliebt bei den, also beim Großteil der Athleten. Sie ist relativ sicher und windgeschützt. Also das gut auch nur der Standort in dem Talkessel, den ist relativ gut. Wir haben da schon erlebt, dass wir in den Flieger kennen. Der ganze Aufsprunghang nahe haben wir links und rechts eine Einrahmung mit Hochwald. Das ist also auch günstig. Und ich bin der Meinung, die Schanze hat eine so hohe Alleinstellungsqualität auch durch diesen tollen Anlaufturm, dass es jetzt nicht unbedingt Sinn muss, dass bei, weil die, bei den Führungen wird auch immer gefragt, ja, wollt ihr die größer machen, wollt ihr auch mal wieder. Also ich halte es nicht für vernünftig und notwendig. Ich bin der Meinung, dass die Dimensionen sind ideal und sie sind ausgereizt. Und das im Vordergrund sollte der sportliche, hochwertige Wettkampf stehen und nicht der Rekordflug. Und ob jetzt der Rekord in Vikersund aufgestellt wird oder in Planica, lassen wir das. Das ist, sollte uns überhaupt nicht jucken. Wenn wir dort an der Flugschanze weiterhin hochwertige Skiflugveranstaltungen auch im Sinne der FIS und im Sinne des Sportes machen, dann ist das für Oberstdorf die beste Werbung. Und so sehe ich das. Also ich persönlich bin der Meinung, das, ist so, das passt da alles zusammen. Der Anlaufturm der Toba, die Erschließung jetzt mit dem Aufzug, wunderbar. Die Anbindung an dieses wunderschöne Wandergebiet am Freibergsee, das kommt ja auch noch dazu. Die Leute, die schauen das nicht bloß die Skiflugschanze an, die gehen das kombinieren mit einer wunderschönen Wanderung um den Freibergsee, eine knappe Stunde, Naturschutzgebiet da oben. Wir haben da Anbindung an den Linienbusverkehr, also das müssen wir mit jeder mit dem Auto da rausfahren, das passt auch wunderbar. Also ich bin der Meinung, da ist über die Jahrzehnte etwas entstanden, was für Oberstdorf eine unglaublich hohe Alleinstellungsqualität bringt und mit dem super zufrieden sind.
Ja, das sehe ich wirklich genau gleich. Und ja, hat mich gefreut, dass du da so viele Informationen an uns weitergibst. Und ich denke, wenn jemand noch mehr interessiert, dann soll er sich auf der Website von Oberstdorf erkundigen und selber mal eine Schanzenführung machen vor Ort. Also ich kann es bloß empfehlen, auch für mich ist es interessant, die Geschichten von dir zu hören. Und ja, hat mich gefreut und ich glaube, das waren gute, wichtige Informationen.
Danke, mich hat es auch gefreut, dass ich einen Olympiasieger einmal über Johns Vierer Kinder, aber vor ein paar Jahren habe ich der Wasmeier, Markus ist da gewesen, bei einem Kameradschaftstreff von der Alpine. Und da habe ich noch für die das auch gemacht. Und da ist der Markus auch dabei gewesen. Das war auch wunderschön. Wie er da oben Anlaufturm da oben gestanden ist, da hat er so in seiner oberbayerischen Art gesagt, da legst du mir am Arsch, da musst du ja schon wie hupfen.
Ja.
Also das ist schon beeindruckend gewesen. Gell? Und wie gesagt, Interessenten, der Oberstdorfer Skiclub und die Oberstdorfer Sportstätten, die sind jederzeit erreichbar. Die koordinieren diese Dinge. Gell? Und ich kann es bloß empfehlen. Also ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass Gäste enttäuscht waren. Sie waren immer beeindruckt und oft sogar begeistert.
Ja, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also vielen Dank.
Jetzt haben wir viel von der Historie der Heini-Klopfer Skiflugschanze und der Geschichte des Skifliegens gehört. Was mich jetzt noch interessieren würde, ein Flug hat im April für großes Aufsehen gesorgt, nämlich der von Ryo Kobayashi, der auf einer eigens dafür errichteten Skiflugschanze in Island auf 291 Meter geflogen ist. Kalle, wie hast du diesen Flug gesehen, als du davon gehört hast?
Ich habe ja tatsächlich durch den Buschfunk schon ein paar Tage früher Wind davon bekommen, dass er dort oben ist und dass sie es auch schon davor probiert gehabt haben. Und habe dann noch aus irgend so einem Ausschnitt, wo er am Vortag, glaube 256 oder irgendwie sowas war er da, also wo er schon mal versucht hat, auch den Weltrekord schon gebrochen, aber jetzt noch nicht die Weite, die sie angestrebt haben. Die haben natürlich die 300 Meter angestrebt, aber ist jetzt knapp nicht geschafft. Trotzdem, ich finde es ziemlich coole Sache. Natürlich finde ich es ein bisschen schade, dass da nicht jeder mitmachen durfte, aber ich kann es auch voll verstehen. Sondern das war Experiment, war auch wirklich Klar, jetzt so am Ende vom Tag sagt jeder, ja, das ist ja mega cool und da wäre ich sofort angesprungen. Aber wenn man mal den Anlauf anschaut und wie ruckelig das ist und wie er da sich drüber lässt, also das ist schon auch, da braucht man schon auch eine gute Portion Mut dazu. Und ich finde, dass er das sensationell gelöst hat. Er hat das Bestmögliche rausgeholt. Ich glaube, es war auch vom Wetter her nicht ganz einfach, dass es so geklappt hat. Und ich glaube, der Versuch war auch nur möglich, weil es halt so unter der Hand und inoffiziell ging. Weil wenn du da eine Fischjury mit Windkorridor, mit allem drum und dran dabei hast, ist es natürlich deutlich sicherer, aber wird halt vielleicht auch vom Vorfeld gleich mal niedergebügelt und so. Er hat jetzt einfach mal gezeigt, dass es möglich ist und das öffnet natürlich dann auch wieder Türen für unsere Sportler, dass man sagt, wir können noch größer und weitergehen, wenn es ist.
Das finde ich nämlich daran genau das Spannende, weil das zwischenzeitlich vielleicht fast so ein bisschen, na wobei, dann hat man Vickersund und so gebaut, aber ein bisschen mehr verloren ging, weil das war ja genau dieser Spirit rund um die Entstehung der Skiflugschanze in Oberstdorf, dann damals größte Schanze der Welt. Die FIS war dagegen und hat ganz am Anfang Schanzen über 80 Meter verboten, heute skurril eigentlich. Und es hat eine Weile gedauert, bis die Skifliegen anerkannt haben, aber dieser Spirit irgendwie, wir wollen Rekorde springen, es soll immer noch weitergehen, das irgendwie so einen vermeintlichen Konflikt stand mit dem geregelten Sport. Und ich fand es interessant zu sehen, dass es diese Bestrebungen schon immer noch gibt. Und darum doch auch die Frage, spielt diese Weitenjagd über die Grenzen der bisherigen Anlagen für euch Athleten im Kopf noch so eine Rolle?
Definitiv. Also, aber ich sage jetzt mal so, es gibt ja ein Sprichwort, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Also das ist ja, glaube ich, ganz normal, dass man sich, wenn es einen Rekord gibt, dass man versucht, da besser zu sein. Ob das jetzt weiter ist bei uns, ob das jetzt höher ist im Hochsprung oder im Stabhochsprung, ob das was auch immer, ob das schneller ist im Sprinten. Man möchte ja immer irgendwie diese Rekordzeit oder diesen Rekord an sich überbieten oder unterbieten, je nachdem, was halt angefordert wird. Und ich glaube auch, dass das normal ist, dass das menschlich ist und dass das auch genau den Reiz ausmacht, zum sich weiterentwickeln. Weil wer sagt denn, dass das jetzt, dass man jetzt am Ende der Fahnenstange ist? Also das hätte man gesagt, die Dampfmaschine ist erfunden und wir sind am Ende der Fahnenstange, dann wird es so vieles, was wir jetzt heute haben, nicht geben. Deshalb glaube ich schon, dass man da irgendwo offen bleiben muss und natürlich auch hungrig. Und ja, jetzt hat der Rieu hat jetzt mal gezeigt, dass es definitiv möglich ist. Es wird irgendwo eine Grenze geben, das ist ganz klar. Die kommt dann physikalisch wahrscheinlich irgendwann zu, beziehungsweise es wird dann irgendwann so gefährlich, dass es besser ist, man lässt es. Aber an dem Punkt sind wir ja offensichtlich noch nicht. Und deshalb, klar, ich will auch, wenn es eine größere Skiflugschanze gibt, könnte ich meinen persönlichen Rekorder weiter verbessern. Das würde mich natürlich reizen, das ist ganz klar. Wobei, die kann ich auch so noch weiter verbessern, aber da war jetzt ganz oft knapp gescheitert.
Ich finde halt, dieser Flug von Ryo Kobayashi hat halt auch gezeigt, dass diese magische 300-Meter-Marke
die ist nicht weit,
gar nicht mehr so, ja, gar nicht mehr so unerreichbar ist.
Das war früher die magische 100-Meter-Marke. Vor 20 Jahren hat es mit den 200 angefangen. Oder schon länger her, ich weiß gar nicht, was genau war, aber ja, unterm Strich, heutzutage ist ja auch ein 200-Meter-Flug, das ist nichts Besonderes. Also wer 200 fliegt, der gewinnt mal ganz sicher nicht mehr. Also von dem her, das ist, ja, es ist so eine Schallmauer, eine magische Benchmark, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt so, also das ist jetzt irgendwie überkrass, sondern da sind halt jetzt eher so die 230, 240, 250, was auch immer. Das sind dann da, wo man sagt so, okay, da wird's dann mal richtig spannend.
Was glaubst du, wie viel ist in Oberstdorf noch drin? Also der letzte Schanzenrekord ist noch nicht so alt. Du warst zugegen. Ich war da zufällig auch da. Domen Preutz 2022. 242,5. Ja. Was glaubst du, was geht da noch?
Ich glaube, das geht nur noch, also das ist schon wirklich weit für Oberstdorf. Er hatte extrem geile Bedingungen und er hat auch die Flugkurve dazu. Der hätte da so einen Telemark machen können, oder ich weiß gar nicht, ob er es sogar hat. Das war einfach wirklich ein Sprung. Da haben so viele Sachen zusammengepasst, ähnlich wie der Weltrekordsprung von Stefan Kraft. Das war vom Wind her einfach auch so gut, dass du sagst, vom Hangprofil, wie es ausgraben war, das war halt genau möglich und er hat halt den Zeitpunkt genutzt, um diesen Rekord aufzustellen und ein Oberstoff, glaube ich, bei einem normalen Wettkampf, so wie es oft dort ist, mit ein bisschen Rückenwind, wird das schwierig. Also da muss schon ein sehr guter Sprung und genau zur richtigen Zeit passieren. Also der muss auf gerade ein, zwei Luken zu viel Anlauf haben und gerade ein bisschen zu viel Wind und dann den richtigen Sprung dazu, dann könnte da noch was gehen, ja.
Ich würde sagen, genau den richtigen Sprung dazu, jetzt erstmal unabhängig von den Bedingungen, wünschen wir dir Richtung Wochenende und hoffen, dass es eine große Show wird. Falls irgendjemand nach diesen Einblicken rund um Skifliegen in Oberstdorf und im Allgemeinen noch nicht überzeugt sein soll, der Karl, was kann man den Leuten noch mitgeben, damit sie jetzt noch zum Skifliegen kommen?
Also ich sag's mal so, es gibt sicherlich ein Bier, es gibt sicherlich ein Bratwurst.
Auch das?
Es ist gute Musik, eine gute Stimmung. Ich glaube einfach, dass es auf gesellschaftlich einfach Events das Spaß macht und es lohnt sich immer. Also ich glaube, man kommt raus, man sieht dann hoffentlich coolen Sport und kann einfach die Zeit daneben her genießen. Und von dem her kann ich es nur jedem empfehlen. Und ich glaube, jeder, der in der richtigen Stimmungslage da draußen ist, wird immer seine Freude haben.
Also du hattest mich davor schon, aber jetzt bin ich endgültig überzeugt.
Sehr gut. Karle, vielen Dank für deine Zeit. Und
danke dir.
Danke euch für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Viel Erfolg am Wochenende. Und wir sind gespannt, was da noch so kommt dieses Jahr.
Ja, ja. Schauen wir mal. Ob es fliegt oder nicht, das weiß man mir nie vorher.
Und hoffentlich auf das nächste Kaltgetränk im Frühling dann wieder.
Kriegen wir hin. Wenn das dann sozusagen ein Stammtisch, der Skihelfen-Stammtisch.
Einmal im Jahr, ja.
28. April oder irgendwie sowas.
Aber wäre ja schon regelmäßig dann.
Ja, da haben wir immer gutes Druckmittel, dass die Leute im Jahr drauf wiederkommen.
Das stimmt, ja. Nee, passt. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Euch da draußen auch vielen Dank fürs Lauschen. Geht's zum Skifliegen, sofern ihr die Möglichkeit habt? Oder falls es zu weit sein sollte oder ihr irgendwie gar nicht könnt, dann schaut es euch zumindest im Fernsehen an. Es lohnt sich immer. Und die Skiflugschanze, ich glaube auch, das kam rüber, auch abseits des Skifliegens, ist immer einen Besuch wert, wenn ihr mal in Oberstdorf sein solltet. Aber viel besser als der Finzi und der Oskar vorhin kann ich euch das jetzt auch nicht mehr verkaufen. Wenn ihr uns noch was mitzuteilen habt, dann schreibt uns eine E-Mail an team@skihappens.de oder ihr erreicht uns auch über instagram@ski.happens. Dem Finzi ist mit Sicherheit noch ein Anliegen, dass ihr uns bewertet mit Sternchen, wenn ihr das könnt. Er akzeptiert weiterhin aber nur 5-Sterne-Bewertungen, sei dazu gesagt. Und damit danke auch von uns und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.